Vater, wir werden jetzt dein Wort betrachten, wir hören uns an, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen für dein Reden öffnest, dass wir darauf hören können, was du sagst. Trotz allem, was uns vielleicht davon ablenkt, vielleicht das Brummen lenkt uns ab oder das, was uns der Woche passiert ist oder was uns gerade so beschäftigt. Herr, ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, auf dein Wort zu hören, auf dein Reden. Und ich bitte dich, dass du das schenkst. Das können wir nicht machen, sondern das können wir nur erbitten. Bitte sprich, o Herr. Amen. Ja, worum geht es in diesem Buch Jona? Der Frank hat vorhin schon was gesagt, worum es da geht. Ich habe die Predigtreihe überschrieben, Streit mit Gott. Wenn man so an Jona denkt, dann denkt man ja immer an den Fisch als erstes. Ja, ich habe das in Felderdilen gesagt, ich möchte was über Jona machen. Dann kamen die Leute von der Sonntagsschule an und haben gleich, ja, da können wir was mit dem Fisch machen. Haben die gleich gesagt, dann haben wir gesagt, ja gut, das machen wir auch. Ja, aber das Buch Jona handelt eigentlich gar nicht nur über den Fisch. Da gibt es ja noch ein anderes Tier, der Wurm. Da redet ja keiner hier, ja, das Buch Jona, total toll, komm, lass uns was über den Wurm machen. Sagt ja auch keiner, ne? Also, das Buch Jona handelt nicht nur von diesem Fisch oder von diesem Wurm, sondern das ist alles so Beiwerk, was darum passiert, wo wir sehen, wie Gott handelt. Und das Besondere an dem Jona-Buch ist, und das unterscheidet auch Jona von den ganzen anderen Propheten, hier geht es wirklich um die Geschichte zwischen Jona und Gott. Hier geht es gar nicht eigentlich um die Botschaft, die Gott den Niniviten, ich hoffe, ich sage es richtig, die Leute, die in Ninive wohnen, bekommen sollen. Darum geht es eigentlich im Grunde gar nicht. Im Grunde ist das hier eine sehr persönliche, intime Geschichte, auch nicht immer so toll, ja, zwischen Jona und zwischen Gott. Nicht abstrakt, sondern sehr persönlich. Wir haben das Geschenk, dass wir das sehen dürfen. Und das ist für uns natürlich sehr interessant zu sehen, wie lebt jemand sein Leben mit Gott. Und wie handelt Jona in seiner Beziehung zu Gott? Und wie handelt Gott in seiner Beziehung zu Jona? Und dann können wir mal gucken, was hat das denn mit uns zu tun? Weil ich glaube, es gibt da sehr viele Parallelen zwischen mir und Jona und zwischen dir und Jona. Ich glaube, der eine oder andere, ich hoffe, dass wir uns da wiederfinden und dass wir dann auch sehen, wie Gott handelt und wie wir sind und dass wir gucken können, was wir daraus machen. Es gibt viele Parallelen und Ähnlichkeiten. Ganz kurz zur Erklärung, was war ein Prophet? Damals hat Gott Propheten ernannt, das waren sowas wie Pastoren oder Prediger, könnte man heute sagen. Das waren Menschen, die gingen damals auch auf eine Prophetenschule, das war damals richtig organisiert. Wahrscheinlich war diese Prophetenschule irgendwo auf dem Berg, das ist ja meistens so, dass irgendwas auf dem Berg ist. Und dann wurden die hingeschickt und hatten dann hier richtig Bibelstudium. Nur die hatten halt nicht die ganze Bibel, sondern dann die 5 Bücher Mose, die Tora und noch ein paar andere Schriften. Und die haben da richtig geackert und haben da richtig gelernt und geguckt, was Gottes Wille ist, was die Bibel sagt. Und Gott hat diese Propheten benutzt und hat ihnen auch Eingebung gegeben, hat ihnen gezeigt, auch was in der Zukunft ist, hat ihnen aber auch gesagt, hier, hat ihnen Sachen aufs Herz gelegt, was gerade für Missstände hier vor Ort sind und hat dann die Propheten benutzt. Also Prophet sein war kein guter Job, ja. Hat dann die Propheten genutzt und hat die dann dahin geschickt, wo Gott meinte, da müssten sie mal hingehen und mal was sagen. Also Propheten waren nicht unbedingt die beliebtesten. Es gab da eine Prophetin, die Hulda, die hatte Sprechstunden und da kamen zum Beispiel Könige hin und haben sich Rat geholt. Die wollten wissen, was sagt Gott über die und die Bereiche in meinem Leben. Und dann hat Gott auch Propheten irgendwo anders hingeschickt und hat dann gesagt, hier, nimm deinen Finger und steck den Finger in die Wunde. Ja, wenn jetzt irgendwelche Missstände waren, wie Amos zum Beispiel, gab es politische und soziale Missstände. Die Könige, die haben dann die armen Leute ausgebeutet. Und Amos wurde dann dahin geschickt und sollte dann den Finger in die Wunde stecken und dann mal richtig nachfragen, hier, was ist denn da los, warum macht ihr das? Und die Propheten wurden zu Königen geschickt. Und es kam auch sehr häufig vor, dass die Propheten einfach umgebracht wurden. Wir lesen in 2. Könige zum Beispiel drin, dass es nachher bei zur Zeit Elias noch 7000 Propheten gab. Weil die einfach umgebracht wurden, weil die unangenehm waren. Das waren die Stänker. Ja, wenn wir so an die Gemeinde denken, vielleicht gibt es ja auch Stänkerer, die auch immer ihre Finger in die Wunde legen, wenn irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und alle sind dafür. Und dann kommt dann ein Bedenkenträger und sagt dann, hier, habt ihr denn darüber nachgedacht? Und wir alle wissen, oh, der hat recht, aber eigentlich wollen wir es gar nicht hören. Ja, die gibt es heute auch noch und das ist auch gut so, dass es Leute gibt, die prophetische Gaben haben, die auch Worte haben und die uns in unser Leben hereinsprechen dürfen. Und genau das war Jona. Kennt ihr übrigens das hebräische Wort für Prophet? Zufälligerweise, vielleicht weiß das jemand. Das finde ich ganz cool. Das heißt Navi. Also wie Navi. Ne? Und das ist so eine gute Eselsbrücke für mich gewesen im Studium. Ja, so ein Navi, ein Prophet, zeigt einen eigentlich die Richtung an, wo es hingeht. Der sollte eigentlich uns sagen, was der Wille Gottes ist für unser Leben. Oder wie Gott sich bestimmte Sachen vorstellt. Also, wenn nächstes Mal das Navi einschaltet, dann wisst ihr, hier, ich habe so einen kleinen Propheten im Auto, ja, und der bringt mich hoffentlich ans Ziel. Der bringt mich in die richtige Richtung, der bringt mich auf Spur. Und wie es so üblich ist für so ein gutes Prophetenbuch, und da lesen wir in den ersten Kapitel, im ersten Vers, und das Wort des Herrn erging an Jona. Das ist ein steiler Einstieg für so ein Prophetenbuch. Ja, normal hört man immer hier, der Sohn von so und so, der lebte da und da und hat das und das gemacht. Und hier geht es direkt los. Hier wird keine Zeit verschwendet. Wir sind hier gleich auf 120 km/h, gucken direkt und das Wort des Herrn erging an Jona. Da fällt uns erstmal auf, wer hier der Handelnde ist. Der Protagonist. Hier handelt Gott direkt am Anfang des Buches. Und das setzt ein ganz klares Zeichen. Gott ist am Handeln, Gott ist nicht tot, Gott schläft nicht, Gott ist da, Gott handelt. Und das Wort des Herrn entging an Jona, jetzt kommt das mit dem Sohn, der Sohn Amittais folgendermaßen: Mache dich auf und geh nach Ninive, in die große Stadt. Und dieses Groß ist nicht hier groß, weil es so toll ist, weil es echt so eine richtig tolle Stadt ist, sondern einfach, weil es groß ist, ja. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie. Also nimm deine Orangenkiste mit, ja, da stellt sich dann die Fußgängerzone hin und du verkündigst dann gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen oder heraufgekommen. Ganz kurz Geschichtsunterricht, Ninive war eine große Stadt, das war eine Stadt der Assyrer, das gehörte zum assyrischen Imperium. Und die Niniviten und generell die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Also wenn die Kriegsgefangene genommen hatten, die kannten da keine Gnade, die haben da massenweise lebendig die Haut abgezogen den Leuten, hatten dann Häufchen gemacht vor der Stadt als Warnung. Da gab es, es gibt so Stelen, das sind so Stein, ja, Säulen quasi, wo die Könige dann was draufgeschrieben haben. Und die ninivitischen Könige, die assyrischen Könige, die haben alle angegeben, wie grausam und wie gemein und wie gefährlich die waren. Also richtig, die haben das geblockt, richtig geprotzt, dass jeder weiß, wenn er die Stele liest, hier mit uns könnt ihr nicht spaßen. Die haben zum Beispiel, hat einer angegeben, ein König, hat erzählt, was er mit einem anderen König gemacht hat, dass er den quasi im Pflock durch den Mund gezogen hat, dann Zaumzock angelegt hat und ihn dann im Käfig gehalten hat, diesen König. Also einfach nur zur Abschreckung. Und die waren so böse und so pervers und boshaft, dass sie dafür bekannt und berüchtigt waren. Die waren auch gefürchtet. Das war denen ihre Masche, besonders grausam zu sein und damit auch gefürchtet zu sein. Und diese Boshaftigkeit, diese Grausamkeit, die bleibt Gott nicht verborgen. Manchmal denkt man sich ja auch, wenn man irgendwo was liest und hört, und man hört, ich weiß noch damals im Kosovo-Krieg, wo ich da die Grausamkeiten da gehört habe, da habe ich mich auch gefragt, wo ist denn da Gott? Was passiert denn da? Was ist denn da los? Das hat mich einfach, das hat mich richtig aufgeregt. Und hier wissen wir, dass die Boshaftigkeit vor Gott gekommen ist. Gott bekommt das mit, was hier passiert. Und Gott greift hier ein. Und Jona sollen jetzt sagen, soll ihnen das Gericht quasi sagen, soll sagen, dass es mit ihnen zu Ende geht. Aber heute, genauso wie damals, ignorieren viele Menschen Gott, tun so, als wenn es Gott nicht gibt. Sie leben so, als wenn es Gott nicht gibt. Und sie leben auch so, als wenn Gott das auch ignoriert, was sie tun. Und das ist nicht so. Gott kriegt mit, was du tust. Gott ignoriert nicht dein Handeln. Gott ignoriert auch nicht das Handeln in dieser Welt. Gott ignoriert nicht das, was passiert. Gott bleibt nichts verborgen. Und Gott nimmt die Sachen ernst. Und Gott ist aktiv im Weltgeschehen involviert. Und vielleicht bekommen wir nicht alles mit. Aber für Gott ist die Sünde und die Boshaftigkeit der Menschen eine ernste Angelegenheit. Und er übersieht sie nicht, da können wir gewiss sein. Und deshalb kriegt hier Jona seine Marschbefehle Richtung Ninive, weil Gott jetzt einfach die Schnauze voll hat. Gott hat die Nase voll mit den Niniviten, was sie tun. Und wir lesen, dass Jona da hingehen soll. Und was macht Jona? Eigentlich ist ja Jonas Auftrag, dem Volk Israel Gottes Willen zu erklären. So sieht er sich. Und jetzt soll er auf einmal zu den Heiden gehen, zu denen, die nichts mit Gott zu tun haben. Und was macht Jona? Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Das war wahrscheinlich bei Spanien. Das war für die damals das Ende der Welt. Also weiter ging es nicht. So wie wir heute nach Mallorca fliegen, sind die wahrscheinlich nach Tarsis gefahren. Weg vom Angesicht des Herrn. Also wir haben hier vorne am ersten Teil weg vom Angesicht des Herrn und am Ende nochmal weg vom Angesicht des Herrn. Es wird hier eingerahmt, wenn ihr euch das so anguckt, es ist doppelt. Jona haut ab, er rennt in die entgegengesetzte Richtung. Doch warum flieht hier Jona vor Gott? Warum fliegt Jona vor Gott? Warum rennt er in die entgegengesetzte Richtung? Also Ninive war Richtung Osten und Tarsis war Richtung Westen. Warum rennt hier Jona weg? Warum flieht Jona? Der Grund, warum Jona flieht, das lesen wir in Kapitel 4. Wer vorhin aufgepasst hat, hat es gehört. Aber es ist auch überhaupt uninteressant, warum Jona hier flieht in der ersten Linie. Es wird hier auch nicht genannt. Eins ist sicher, Jona, und das werden wir auch nachher merken in dem Buch, Jona fliegt hier nicht, weil er ein Feigling ist. Also wenn Gott mir sagen würde, hier, Flessi, du gehst jetzt hier nach Hamburg zu den Hells Angels, ja, und verkündigst gegen sie. Ja, ich war mal in Frankfurt bei den Hells Angels, bin zur City Church gegangen und ich bin da bei denen vorbei und wollte einfach ein Foto machen, ja, vor diesen Headquarter von denen. Und da hat der Freund noch zu mir gesagt, hier, mach keine Fotos, die haben nur Überkameras. Ja, und da hatte ich so ein bisschen Angst bekommen. Also, wenn die Geschichte, das Buch hieße Manuel, ja, dann wird hier stehen, Manuel, der Feigling, der ist abgehauen vor den Hells Angels, weil er Angst hatte. Aber Jona ist hier ganz anders. Der hat hier keine Angst, das werden wir nachher noch sehen. Jona flieht nicht vor seinen Auftrag, also vor den Niniviten. Ja, der hat keine Angst vor Ninive. Er läuft nicht weg wegen denen, sondern aus einem anderen Grund. Jona flieht nicht vor Ninive. Jona flieht hier vor Gott. Hier steht nicht, Jona floh von Ninive, Jona floh vor dem Angesicht des Herrn. Der hatte einfach keinen Bock mehr. Er wollte nicht in der Nähe Gottes mehr sein. Seine Flucht ist eine Äußerung seiner inneren Haltung. Ja, das ist ja so. Das, was wir sagen, das, was wir tun, das zeigt eigentlich nur, was bei uns drin abgeht. Wenn du über irgendjemand lästerst oder über irgendjemand redest, sagt das sehr viel aus, wer du bist eigentlich. Das, was wir tun und das, was wir sagen, sagt eigentlich sehr viel über uns aus. Das ist die innere Haltung. Jona hat hier Streit mit Gott, er will vor Gott fliehen. Der hat keine Lust mehr auf Gott. Und er ist aus irgendeinem Grund auf Gott böse. Jona rebelliert hier gegen Gott. Jetzt kommen wir zu uns. Wie sieht das denn bei uns aus? Rebellierst du auch gegen Gott? Bist du auch im Streit mit Gott? Läufst du auch vor Gott weg? Vielleicht nicht nach Tarsis und gehst in ein Schiff oder ins Flugzeug. Aber vielleicht haust du ja auch vor Gott ab. Vielleicht bist du auch gerade auf der Flucht vor Gott. Das ist dann wie in jeder guten Beziehung. Wie sieht das aus, wenn wir vor Gott fliehen? Wie sieht das aus, wenn du vor Gott fliehst? Wenn du keine Lust auf Gott hast? Wenn du nicht in seiner Nähe sein möchtest? aus irgendwelchen Gründen. Das ist ja auch erstmal egal, warum. Aber wie sieht das bei dir aus? Meist ist es so, dass wie in jeder Beziehung, wenn man keine Lust auf den anderen hat, hört man auf, miteinander zu reden. Das wäre dann bei uns das Gebet. Wir suchen nicht mehr das Gebet mit Gott. Vielleicht rattern wir noch vor dem Essen irgendwas runter oder abends vorm Schlafengehen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Vielleicht rattern wir das einfach so runter. Aber unsere persönliche Beziehung, unser persönliches Gebet, unser persönliches Reden zu Gott, da haben wir keinen Bock mehr drauf, das tun wir nicht, das haben wir eingestellt. Wir fliehen vom Angesicht des Herrn. Wir lesen auch die Bibel nicht. Vielleicht lesen wir noch die Losung, kriegen die per E-Mail zugeschickt, damit wir kein schlechtes Gewissen haben. Aber wir lesen die Bibel vielleicht gar nicht mehr. Wir fliehen vor Gott, weil wir auch keine Lust haben. Wir wollen das nicht hören, was Gott uns zu sagen hat. Wir sind vielleicht im Streit mit Gott. Oder wir kommen auch nicht mehr zum Gottesdienst, gehen nicht in die Kleingruppen, wenn wir hier in der Gebetsstunde sind, oder treffen uns so nicht mit anderen. Und ich glaube, dieser Streit mit Gott, dieses vor Gott fliehen, ist ja erstmal egal aus welchem Grund, kann auch ganz anders bei euch aussehen oder bei mir. Das waren jetzt nur Beispiele. Wir laufen auch vor Gott weg. Vielleicht mehrmals am Tag. Vielleicht bist du gerade am Weglaufen. Vielleicht bist du auch gerade wieder zurück. Oder bist auf dem besten Weg wegzulaufen. Doch aus welchem Grund laufen wir vor Gott weg? Aus welchem Grund läufst du vor Gott weg? So wie Jona. Warum willst du vor Gott weglaufen? Warum fliehst du von Gott weg? Ich habe mir so Gedanken gemacht, was könnten Gründe sein, warum wir vor Gott fliehen? Vielleicht bist du enttäuscht vom Leben oder auch von Gott. Du hattest vielleicht viele Erwartungen an dein Leben, was du erreichen wolltest, deine Ziele, deine Träume, deine Karriere. Und vielleicht sind die ja gar nicht in Erfüllung gegangen. Gott hat dich betrogen. Gott bringt es einfach nicht. Du hast dir viel mehr von Gott erwartet. Und du bist enttäuscht und traurig über Gott. Oder du fühlst dich von Gott betrogen. Du hast alles richtig gemacht. Bist immer in die Gemeinde gegangen, in die Gebetsstunde. Du hast deinen Zehnten gegeben und Sonderopfer gespendet, wenn wir mal voll tanken mussten. Du hast gebetet. Du hast die Losung morgens gelesen. Du hast alles richtig gemacht. Du hast in der Gemeinde mitgearbeitet. Du warst hier im Musikteam oder in der Kinderbetreuung. Du hast alle Gebote befolgt und trotzdem hat Gott dich betrogen, weil du krank wurdest. Weil du arbeitslos wurdest. Weil dir irgendwas passiert ist, obwohl das ja total unlogisch ist, weil du hast ja alles richtig gemacht. Und wenn du alles richtig machst, dann kriegst du auch Gottes Segen und dann geht es dir auch sehr gut. Aber auf einmal bist du doch krank oder dir ist Ungerechtigkeit begegnet. Du hast es ja eigentlich verdient, dass es dir gut geht, weil du ja alles richtig gemacht hast. Und jetzt bist du stinkig auf Gott, weil Gott hat dich betrogen, weil das nicht funktioniert hat. Und du rennst weg vor Gott und willst gar nicht mehr beten und du willst gar nicht mehr sein Wort hören. Oder du rennst weg vor Gott und weißt gar nicht warum. Du kennst deine eigenen Motive nicht. Du weißt eigentlich selber nicht, warum du keine Lust mehr hast zu beten, warum du keine Lust mehr hast, die Bibel zu lesen, warum du keine Lust mehr hast auf die Gemeinde. Du weißt es eigentlich selber nicht. Deine eigenen Motive sind dir verborgen. Und wisst ihr, was das Gute ist an diesem ganzen Motivzeugs und warum und wieso? Weil es eigentlich egal ist. Das Gute ist an der ganzen Geschichte, ist egal, wie wir vor Gott fliehen und weglaufen und nicht mit ihm reden wollen. Das Gute an der ganzen Geschichte ist, dass Gott nicht vor uns wegrennt. Wir lesen nicht, und Gott rannte weg vor Jona, weil er nicht mehr mit ihm reden wollte. Gott läuft nicht vor dir weg. Der kann auch gar nicht vor dir weglaufen, weil der ist nämlich eigentlich überall. Der ist omnipräsent. Ja? Wenn du in die Richtung rennst, dann ist er schon da. Ja? Rennst in die Richtung, da ist er schon da. Der ist da, wo du bist. Und das ist das Gute in der ganzen Geschichte. Wenn wir wegrennen und nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen, ist Gott doch da. Und es ist egal, was du gemacht hast, ist egal, wie du enttäuscht von Gott bist, wie stinkig du auf Gott bist, wie böse du bist, wie enttäuscht du von Gott bist, Gott ist da. Gott ist trotzdem bei dir. Gott geht dir nach. Das ist das Gute an dieser Geschichte. Gott lässt nicht locker, wenn du vor ihm fliehst. Er lässt dich nicht fallen. Denn du bist teuer erkauft. Wenn du den Herrn Jesus lieb hast und du sein Kind bist, rennt er dir nach. Er lässt dich nicht einfach so wegrennen und sagt, hier, renn doch weg. Der kommt sowieso bald wieder. So würde ich es vielleicht machen, wenn jemand bei mir wegrennt. Gott rennt hinterher. Gott ist bei uns. Gott ist bei dir. Und der Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Als wir keinen Bock hatten auf Gott. Als wir ihn gar nicht lieb hatten. Da hat uns Gott schon versöhnt, weil wir im Streit mit Gott sind. Gott ist nicht mit uns im Streit. Wenn Gott mit uns im Streit wäre, wäre ganz, ganz schnell vorbei. Wenn Gott zornig und böse auf uns wäre und uns kaputt machen wollte, das hätte er schon längst gemacht. Gott ist nicht im Streit mit uns, sondern wir sind von Natur aus im Streit mit Gott. Als wir noch seine Feinde waren, dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Auch wenn du vor Gott wegrennst, wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du gewiss sein, dass Gott trotzdem bei dir ist. Wir nennen das so ein bisschen auch Heilsgewissheit. Ja? Gott ist bei uns und Gott ist uns treu, auch wenn wir untreu sind. Und das finde ich so schön an dieser Geschichte. Ich hoffe, dass du weißt, dass du gerettet bist und dass du weißt, dass du Heilsgewissheit hast. Auch wenn du vor Gott fliehst. Gott ist bei dir, du bist ein Kind Gottes, Gott ist dir nah. Und das Schöne ist, selbst wenn wir wegrennen vor Gott, gibt es immer wieder die Möglichkeiten, das sehen wir in diesem Buch, zuhauf, zu Gott zurückzukehren, umzukehren. Gott macht uns keine Vorwürfe, Gott hält seine liebende Vaterarme offen und wartet auf uns und sagt, hier, komm endlich zurück. Ich bin hier, ich bin bei dir, ich war die ganze Zeit bei dir. Aber was macht Jona? Jona geht aufs Schiff, Jona flieht. Jona will ganz schön weit weg von Gott sein. Eigentlich, der hat ja studiert. Ja, eigentlich müsste er ja wissen, vor Gott kann ich nicht fliehen. Das geht überhaupt nicht. Ja? Kennt ihr das auch so? Es gibt bestimmte Menschen, die trifft man immer überall. Da denkt man, die werden auch omnipräsent. Auf jeder Party, auf jeder Veranstaltung oder was weiß ich. Die trifft man dann beim Herkules, fährt in der Gemeinde los, hat noch Tschüss gesagt und trifft sie dann beim Herkules. Ja, ich kenne so manche Leute. Ja, vielleicht bin ich manchmal auch selbst so einer. Ja, ich bin aber nicht omnipräsent, aber manchmal gibt es Leute, die denken, hier, der lässt nicht locker, der ist eigentlich überall. Ja, und eigentlich müsste Jona wissen, dass Gott überall ist und bei ihm ist. Und Jona flieht auf dieses Schiff und will weit weg vor Gott. Und Gott lässt hier nicht locker. Das finde ich so schön. Ja? Das lässt er nicht einfach rüberfahren und sagen, hier, adios, mach's gut. Sondern Gott lässt nicht locker und schenkt einen Sturm. Ich sage jetzt mal schenkt. Ich weiß, wenn ich vor Gott weggelaufen bin, vielleicht habt ihr es auch die Erfahrung gemacht, Gott hat mir hier und da auch mal einen Sturm geschenkt. Hat mein Leben aufgerüttelt. Ich nenne es immer diesen heiligen Aufwärtshaken, den er mir mal gegeben hat. Und ich finde das jetzt total witzig, also liest das wirklich mal, das Jona-Buch. Diese Geschichte auf dem Schiff ist total witzig, das ist Komik. Als das Schiff in Gefahr gerät, fangen diese Schiffsleute an, das waren alles Heiden, das waren alles Menschen, die den Herrn Jesus, die Gott nicht lieb hatten, ja, noch den Jesus nicht lieb, aber die hatten Gott nicht lieb. Und die waren auf diesem Schiff und dann kommt dieser Sturm und die merken, oh, jetzt geht's zu Ende, jetzt gehen wir gleich unter, das können wir nicht aushalten. Und sie werfen alles runter, machen das Schiff leicht, bis auf ein paar Tiere, die brauchen sie nachher noch, das sehen wir dann. Ja, und es wird nicht besser und es wird nicht besser und es wird schlimmer und das Schiff schüttelt durch. Und was passiert? Die fangen an, ihre Götter anzubeten. Ganz normal, ich habe ein Problem, sie wenden sich ihrem Gott zu. Die haben sich ihren Göttern zugewandt. Und was macht Jona? Jona schläft. Und dann gehen sie hin und fragen nach, hier Jona, hier, warum gehst, was ist mit dir los? Warum betest du nicht deinen Gott an? Und Jona sagt, nee, kein Bock auf Gott. Ich bete den nicht an. Und wenn ihr mal guckt, Jona fängt erst im zweiten Kapitel an zu beten. Jona will lieber sterben, als zu beten, als zu Gott zu kommen, als zurückzukommen zu Gott. Und die Seeleute stellen ihn zur Rede und Jona erzählt ihnen dann seine Geschichte. Er sprach, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels und der das Meer gemacht hat. Ja, da sind bei denen hier die Lampen angegangen, Meer und das Trockene gemacht hat. Und da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan, du Schläfer? Denn die Männer wussten, dass er vor Gott geflohen ist. Er hat Gott zornig gemacht, das hatten diese wahrscheinlich so gedacht. Und deswegen hatten die Angst gehabt. Das Lustige, aber auch das Traurige ist, dass die Seeleute, die Heiden, die eigentlich nichts mit Gott zu tun haben, mehr Ehrfurcht haben vor Gott als Jona. Jona ist immer noch böse auf Gott und sagt, hier wisst ihr was, ganz einfach, wie wir jetzt den Sturm lösen, wie wir das Problem lösen und der Sturm gestillt wird, werft mich einfach ins Meer. Wenn ihr mich ins Meer wirft, dann ist das Problem vorbei. Ist überhaupt kein Problem. Jona hat nicht gesagt, hier, wisst ihr was, ich kläre das eben mit dem Chef, ich bete und dann ist der Sturm vorbei. Nee, der wollte immer noch nicht mit Gott reden, der wollte lieber Selbstmord begehen, der wollte lieber sterben. Er hat gesagt, werft mich ins Meer, bevor ich mit Gott spreche. Jona war schon ein krasser Typ, das lesen wir nachher. Der war bis ins Innerste stinkig auf Gott. Und so warfen sie Jona ins Meer und der Sturm wurde gestillt. Und was machen die Seeleute? Sie beten Gott an. Sie wenden sich zu Gott. Es bekehren sich welche durch das Leben, durch diese Bockigkeit von Jona, bekehren sich Leute und beten Gott an. Und Jona? Immer noch bockig, ist im Wasser wahrscheinlich so. Ja, ich bete nicht, blub, blub. Betet Gott nicht an und geht nicht zu Gott hin. Und die Heiden bekehren sich und haben großen Ehrfurcht vor den Herrn und brachten Schlachtopfer da, opferten für ihre Sünden, ja, wollten Sündenvergebung haben und taten Gelübde und versprachen, hey Herr, ich bin dir treu, ich vertraue dir mein Leben an. Das ist das, was die da oben getan haben. Die haben da, wie nennt man das, ein Übergabegebet gemacht, hier so ein bisschen mit Barbecue. Aber Gott will lieber sterben, als seinen Auftrag zu erfüllen, zu diesen Menschen zu kommen, weil er stinkig ist auf Gott. Und das Schöne an dieser Geschichte ist, jetzt im ersten Teil, dass wir sehen, wie barmherzig Gott ist. Das ist der erste Beweis für Gottes Barmherzigkeit hier, dass sich Menschen, die Gott nicht kennen, bekehren. Dass Gott das Liebe ausstrahlt auch zu den Menschen, die nicht Juden sind, also zu den Heiden, zu uns, wir sind alle Heiden. Jetzt keiner von uns ist Jude, vielleicht ist jemand, aber keiner von uns ist, wir sind alles Heiden und Jona wollte auch nicht, dass du gerettet wirst oder ich. Jona war hier stinkig auf Gott und Jona wollte seinen Auftrag nicht erfüllen. Und das zeigt uns, Gott ist nicht nur ein Gott der Juden und auch nicht nur ein Gott der FEG Rodenbach, sondern auch der Gott der Leute, die im Dorf wohnen. Die für uns vielleicht Heiden sind, wo wir sagen, ey, wir sind Christen und das andere sind die Heiden. Wir sind die Frommen, die anderen sind die Unfrommen. Wir teilen ja auch immer gerne ein. Und diese Geschichte zeigt uns, dass Gott auch ein Gott ist, der Unfrommen, weil er sie geschaffen hat. Er ist nicht nur der Gott der FEG Rodenbach, sondern auch ein Gott der Menschen, die wir vielleicht nicht mögen, die hier sind, die im Dorf wohnen. Gott ist ein Gott aller Menschen. Und wisst ihr was? genauso wie Jona einen Auftrag bekommen hat, haben auch wir einen Auftrag bekommen, zu den Heiden zu gehen, zu den Leuten, wo wir vielleicht überhaupt keinen Bock drauf haben, hinzugehen, zu dem Nachbar, der dir ganz auf den Keks geht. Vielleicht gibt es auch Leute, da hast du überhaupt keinen Bock, dass die in die Gemeinde kommen. Denkst du, hey, wenn der in die Gemeinde kommt, nee, der stinkt oder der ist so unangenehm, der labert zu viel. Oder vielleicht ist es doof, wenn der in die Gemeinde kommt, weil ich habe mich als Nachbar total beschissen genommen oder als auf Arbeitskollege oder was weiß ich. Ich will eigentlich gar nicht, dass er in die Gemeinde kommt. Aber wir haben genauso einen Auftrag wie Jona bekommen. Und die Frage ist, wollen wir das, was Gott will? Ich bete mit uns. Vater, als erstes danke ich dir, dass du uns nachgehst und du siehst, wie oft ich weglaufe vor dir und wo ich auch mal keine Lust auf dich habe. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass wir oft vor dir weglaufen, dass wir auch stinkig sind, vielleicht auf dich, dass wir enttäuscht sind von dir. Aber ich danke dir, dass du, ja, ist egal, wo wir hinrennen, dass du da bist und dann da auf uns wartest, dass du uns so lieb hast, dass du uns hinterhergehst. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt und uns nicht verlässt, dass du uns nicht einfach uns selbst überlässt, sondern dass du uns nachgehst, dass wir gewiss sein dürfen, dass du unser einziger Trost im Leben und im Sterben bist. Auch wenn wir untreu sind, bist du uns treu, Herr. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir dafür, dass wir das nachher im Abendmahl feiern dürfen. Und Herr, ich muss auch gestehen, dass ich ja deinem Auftrag auch nicht immer gerecht werde und auch vor deinem Auftrag fliehe. Menschen zu Jüngern zu machen, sie zu taufen auf deinen Namen, ihnen deine gute Botschaft zu erzählen. Du siehst, dass ich auch Vorbehalte habe gegen manche Menschen, wo es mir auch schwerfällt, mit ihnen über den Glauben zu reden, wo ich mir auch manchmal frage, ja, willst du, dass er mit dir im Himmel zusammen neben dir steht und Gott anbetet? Ja, und ich bitte dich, dass wenn andere auch so manchmal spüren, dass du das von uns wegnimmst, dass du uns Liebe schenkst für die Menschen, worauf wir ja überhaupt keinen Bock haben manchmal. Und ich bitte dich um Vergebung für uns als Gemeinde, wenn wir unseren Auftrag nicht gerecht werden. Und ich bitte dich da um Erneuerung für uns und um ein Herz nach deinem Willen, Herr. Amen. Ja, lass uns, also, willst du Übergang machen? Gut. Lass uns einfach auf das Gehörte, es war vielleicht ein bisschen viel. Lass uns darauf antworten in den nächsten zwei Liedern und dann werden wir zusammen das Abendmahl feiern.